Wir leben in einer Welt voller Lüge und verdrehter Wahrheit. Wir leben in einer Welt, die regiert wird vom Satan, der ein System baut, das sich gegen alles Gute und Christliche stellt. Wir leben in einer Welt, die es uns Kindern Gottes wirklich schwer macht, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ein Tag erfahren wir Christi Liebe, wir freuen uns daran, wir freuen uns am Evangelium. Und am nächsten Tag stolpern wir über jede einzelne Versuchung. Wir fallen und fangen an zu zweifeln, bin ich wirklich gerettet? Ein Tag beten wir, wir erleben Gottes Hand in jeder einzelnen Kleinigkeit des Tages. Wir sehen, wie Gott jede Kleinigkeit führt. Und am anderen Tag fangen wir an zu beten. Für einen Tag, für zwei Tage, Wochen, Monate, Jahre. Und wir fragen uns, wo bleibt nur Gottes Hand? Hört er mich überhaupt? Und wir zweifeln. Einen Tag freuen wir uns an Gottes Wärme. Es kommt uns so vor, als würden Christi Arme auf unseren Schultern liegen und uns sanft durch alle Bedrängnisse führen. Und am nächsten Tag ist alles, was wir empfinden, einfach nur Kälte, tiefe Leere. Wir fangen an zu zweifeln, ist Gott wirklich bei mir? Gegen solche Zweifel an der Rettung, Gebetserhörung, Zweifel an der Gemeinschaft mit Gott gibt es heute eine Textstelle, die uns eine Arznei gibt, eine Medizin. Und diese Medizin lautet Geschwisterliebe. Das kommt unerwartet. Was hat meine Liebe zu meinen Glaubensgeschwistern damit zu tun, dass ich mir sicher sein kann meiner Errettung, sicher sein kann, dass Gott meine Gebete hört, sicher sein kann, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe? Aber wir werden heute sehen, dass diese drei Dinge tatsächlich mit unserer Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern verbunden sind. Und der Titel der heutigen Predigt lautet deshalb: Drei Geschenke wahrer Geschwisterliebe. Drei Geschenke wahrer Geschwisterliebe. Und ihr dürft im Johannesbrief in Kapitel 3 gehen. Wir wollen die Verse 18 bis 24 lesen. Bevor wir das tun, bitte ich den Herrn noch um Segen für die Predigt. Ihr dürft sitzen bleiben. Herr, ich danke dir, dass du uns lernen willst, dass du eine Botschaft für uns hast im Johannesbrief. Ich bitte dich, dass wir verändert werden durch dein Wort und dass wir in unserer Liebe zueinander wachsen, um ein Licht in dieser Welt zu sein, um Gewissheit zu bekommen, was unsere Errettung betrifft, Gewissheit, was unsere Gebetserhörung betrifft und auch Gewissheit, was unsere Gemeinschaft mit dir betrifft. Amen. 1. Johannes Kapitel 3, wir lesen die Verse 18 bis 24. Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Bevor wir uns den drei Geschenken widmen, erklärt uns der Bibeltext zunächst, wie wahre Geschwisterliebe aussieht. Wir müssen verstehen, wie diese wahre Liebe aussieht, damit wir überhaupt diese Geschenke mitnehmen können, damit wir diese Geschenke bekommen. Und das wollen wir in Vers 18 beobachten unter dem Gliederungspunkt Charakter wahrer Geschwisterliebe. Nach der letzten Predigt hat Christian mich gefragt, wir haben uns ja beim letzten Mal angeguckt, wie Liebe nicht aussieht. Und Christian kam nach der Predigt, hat gefragt, ja, wie sieht denn jetzt Liebe eigentlich aus? Ich hoffe, Christian, deine Frage wird heute beantwortet. Der Text wird es tun. Er wird uns zeigen, was ist wahre Geschwisterliebe. Und dafür wollen wir uns gemeinsam Vers 18 genauer anschauen. In Vers 18 lesen wir, beobachtet, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Johannes, stellt euch vor, er nimmt sich einen Stuhl, er geht zur Gemeinde, er setzt sich hin, befindet sich auf der Höhe der Gemeinde, die er liebevoll meine Kinder nennt, und er sagt, meine Kinder, liebe Christen, liebe Jugend, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, liebe Jugend, lasst uns in Tat und Wahrheit lieben. In dieser verdrehten Welt nannte Jesus seinen Jüngern ein sicheres Merkmal, anhand dessen die Welt die Christen von den Nichtchristen unterscheiden kann. Und dieses Merkmal war kein leuchtender Schein über Christen, über uns fliegt nichts. Es war auch nichts anderes Mystisches. Was Jesus seinen Jüngern sagte, in Johannes 13, 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Merkmal, das Jesus nannte, das Christen kennzeichnet in dieser Welt, es war ganz einfach Liebe. Das war's. Und wie sieht diese wahre Liebe aus, an die Johannes erinnert, beobachten wir Vers 18. Johannes schreibt, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Beobachtet, unsere Liebe soll nicht mit Worten und nicht mit der Zunge sein. Der Vers spricht darüber, dass wahre Liebe nicht einfach daraus besteht, dass wir Menschen sagen, wir lieben sie. Wahre Liebe besteht nicht daraus, dass wir einfach über die Bedürfnisse von Menschen reden. Liebe sind auch nicht einfach tatenlose Gebete, wenn wir für Menschen bitten, dass irgendjemand ihnen hilft, obwohl wir selbst zwei Hände haben, die diesen Menschen eigentlich helfen könnten. Obwohl wir Hände haben, die zur Verfügung stehen. Das alles ist nicht Liebe. Beobachtet, wie wahre Liebe tatsächlich aussieht. Wir lesen Vers 18. Wahre Liebe besteht aus Tat und Wahrheit. Wahre Liebe, sie beweist sich durch Taten. Wahre Liebe beweist sich, wenn wir ehrlich darum bemüht sind, die Bedürfnisse der Geschwister zu stillen. Das ist wahre Liebe. Der Vers lässt sich auch folgendermaßen umschreiben. Lasst uns nicht mit der Zunge bekennen, dass wir lieben, sondern es durch die Tat beweisen, denn das ist die einzig wahre Art, Liebe zu zeigen. Wahre Liebe, sie beweist sich in Taten. Taten, die einen etwas kosten, Taten, die dich ein Opfer kosten. Und wenn die Bibel von Liebe spricht, dann spricht sie von aufopfernder Liebe. Besonders jetzt hier im Text. Und ich will ein paar Beispiele nennen, wie so eine aufopfernde, wahre Liebe praktisch aussieht. Wahre Liebe, sie kann dich Zeit kosten. Zeit, weil du jemanden besuchst oder jemanden hilfst, obwohl du selbst eigentlich gestresst bist und Termindruck hast, irgendwelche Aufgaben liegen. Aber du liebst, du opferst deine Zeit und schiebst deine Aufgaben in die Nacht oder auf andere Tage. Wahre Liebe, sie kann dich Kraft kosten. Kraft, wenn du jemanden hilfst, obwohl du die Kraft eigentlich selbst brauchst, obwohl du eigentlich eigene Projekte hast. Wahre Liebe, sie kann dich deine Gesundheit kosten. Wenn du Menschen hilfst, die dich vielleicht anstecken können. Oder auch Gesundheit, weil du zum Beispiel tagelang nicht schläfst, um einem Menschen zu helfen. Wahre Liebe, sie kann dich auch deinen Komfort kosten. Wenn du zum Beispiel dich eigentlich auf Feierabend oder dein Wochenende freust, aber auf beides verzichtest. Warum? Weil dich Menschen brauchen. Wahre Liebe, sie kann dich deine ganzen Pläne kosten. Fürs ganze Wochenende. Warum? Naja, vielleicht braucht mich der Mensch. Ich plane mir lieber nichts ein, vielleicht muss ich schnell rüberfahren. Wahre Liebe kann dich emotional kosten, dich emotional fordern, wenn ein Mensch, der gerade schwierig ist, seinen ganzen seelischen Ballast auf dir ablädt. Vielleicht sogar unvorbereitet und du irgendwie gar nicht damit klarkommst. Wenn dir jemand seine Sünden offenbart und du einfach entsetzt bist. Und zu Hause sitzt und es irgendwie versuchst, in deinem Kopf zu sortieren. Das ist Liebe, wenn du dich solchen Menschen widmest. Wahre Liebe, sie kann dich deine physische Sicherheit kosten. Wenn du dich für jemanden in Gefahr begibst, um das Leben dieses anderen zu bewahren oder um die Lebensqualität dieses Menschen zu sichern. Wahre Liebe, sie kostet dich alles. Wahre Liebe, sie erfordert deine Bereitschaft, dein ganzes Leben zu geben. Das ist die Liebe, von der Johannes hier spricht, wenn sie in Tat und Wahrheit geschieht. Eine Liebe, die Gott uns gezeigt hat und zu der auch wir aufgefordert sind. Und das ist keine einfache Pille, ja, wenn man von so einer Liebe hört und dann über sein eigenes Leben nachdenkt. Liebe, wie Gott sie definiert, sie widerstrebt allem, was wir sind, unserer ganzen fleischlichen, sündigen Natur. Und auch wenn diese Liebe schwer zu schlucken ist, besonders weil die Bibel uns auffordert, sie zu üben, will ich euch in zweierlei Weise dennoch zu so einer Liebe ermutigen und zeigen, warum du dennoch dieses Opfer auf dich nehmen kannst. Erstens, die christliche Erfahrung zeigt, dass Gott die Umstände, die zum Opfer führen, wenn es sein Wille ist, mildern kann. Wisse, Gott kennt dein Opfer ganz genau. Gott weiß ganz genau, du hast da die Aufgabe, du hast ja die Gesundheit, dir fehlt die Kraft, dir fehlen vielleicht die finanziellen Mittel. Gott weiß ganz genau, was du opfern musst. Und wenn es Gottes Wille ist, dann kann er diese eine Sache, von der du meinst, dass sie dich eigentlich von der Liebe abhält, er kann sie einfach aus dem Weg räumen. Er kann irgendwie dafür sorgen, dass obwohl du, ich weiß nicht, einige studieren hier eigentlich lernen müsstest und dann doch jemanden hilfst und trotzdem wird die Klausur am Ende gut, obwohl du eigentlich weniger Zeit zum Lernen hattest. Ich habe schon erlebt, wie Gott selbst Ungläubige gebraucht hat, um mir Zeit zu schenken. Ich musste in der Uni so ein Formular ausfüllen, so ein längeres, dicken Stapel Papier. Ich habe einen Freund gebeten, dass er es für mich ausdruckt. Und er bringt mir dieses Formular fast ausgefüllt. Also es war wirklich dicke Schreibe, sagt so, Eduard, du studierst ja eh das Gleiche, guck mal, ich habe alles ausgefüllt, du musst nur noch unterschreiben und hier, ich wusste nicht genau, wo du wohnst. Und ich habe es nicht erwartet, also Gott kann solche Wunder tun. Und denkt mir auch an biblische Beispiele, Abraham. Abraham war bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern. Wer Abraham kennt, der weiß, er ist sehr spät Vater geworden. Richtung 100. Ganzes Leben lang warten sie auf einen Sohn, haben keinen Sohn bekommen. Gott schenkt einen Sohn, Isaac. Und Gott war bereit, seinen Sohn Abraham zu opfern, aus Gehorsam. Und was tut Gott? Gott sieht diese Opferbereitschaft und sorgt für ein Opfertier, sodass Isaac überlebt. Und wo auch immer Isaacs in unserem Leben sind, wenn wir wahre Liebe schenken, dann kann Gott uns so produktive Zeit schenken. Gott kann leere Bankkonten auffüllen. Gott kann Kraftreservoirs freischalten, die wir gar nicht kannten. Gott mildert unser Opfer und die Umstände, wenn es sein Wille ist. Und deswegen dürfen wir frei heraus lieben. Und eine zweite Ermutigung. Mit wahrer Liebe geht Segen einher. Drei Geschenke, die wir uns jetzt anschauen wollen. Bevor wir dazu kommen, eine Anwendung für dich, Liebe aufopfernd. Ich habe euch ein paar Beispiele genannt, wie man im Alltag praktisch lieben kann, aber lasst uns da gerne auch nach der Predigt weitersprechen, wenn euch mehr Beispiele fehlen. Kommen wir zu den drei Geschenken wahrer Geschwisterliebe. Das erste Geschenk, das wir im Text sehen werden, ist Geschwisterliebe schenkt Gewissheit der Errettung. Geschwisterliebe schenkt Gewissheit der Errettung. Lesen dazu die Verse 19 und 20 und machen Beobachtung. Wir lesen ab Vers 19, und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Unsere erste Beobachtung hier im Text ist die Phrase, und daran erkennen wir. Der Vers 18, gerade eben erst uns angeschaut, sprach von der Praxis wahrer Liebe. Und praktizieren wir diese Liebe, dann folgt etwas. Und das sehen wir in Vers 19. Es folgt eine Erkenntnis. Ja, wir erkennen an dieser Liebe, die wir üben, etwas. Es folgt ein Wissen, es folgt ein Fakt, es folgt eine Tatsache. Es folgt etwas, was sich beweisen lässt. Und diese Tatsache, dieser Fakt, dieser Beweis findet sich in der nächsten Phrase. Und darin erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Die Erkenntnis, die aus der Geschwisterliebe folgt, ist aus der Wahrheit zu sein. Wahrheit bedeutet hier, gerettet zu sein. Wahrheit bedeutet, freigesprochen sein vom Strafgericht Gottes. Ich werde das Wort weiter noch erklären, nur für euch ganz kurz zum Verständnis. Wahrheit bedeutet, gerettet zu sein. Und während die Welt uns viele Wahrheiten verspricht, während die Welt lehrt, dass der Mensch irgendeinen Weg gehen kann, alle Wege führen ja irgendwie nach Rom, während die Welt uns viele Wahrheiten vorträgt, so ist die Bibel sehr deutlich, dass es nur eine Wahrheit gibt. Es gibt nur eine Wahrheit und Kinder Gottes müssen sich nicht den vielen Wahrheiten der Welt zuwenden. Sie müssen sich nicht verwirren lassen von all den möglichen Menschen, die uns irgendeine neue Wahrheit mitteilen wollen. Kinder Gottes müssen ihren Glauben an die Wahrheit nicht durch Überredungskünste absprechen lassen. Menschen haben gute Argumente. Aber wir müssen nicht auf sie hören. Wir dürfen wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir dürfen wissen, dass wir dieser einen Wahrheit folgen. Beobachte, das ist eine kleine Beobachtung, dass wir aus der Wahrheit sind. Nicht aus einer Wahrheit, sondern aus der Wahrheit. Und Kinder Gottes dürfen genau das eine wissen. Gott will ganz genau, dass wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Gott will nicht, dass wir zweifeln und deswegen erinnert er die Kinder Gottes hier, dass sie aus der Wahrheit sind, dass sie wirklich gerettet sind. Gott lässt uns nicht im Dunkeln, Gott sagt uns, dass wir gerettet sind. Aber wie hängt jetzt die Geschwisterliebe damit zusammen, dass wir gerettet sind? Das hört sich irgendwie nach einem Werksglauben an, dass ich irgendwas tun muss, um gerettet zu sein. Aber so ist das nicht. Lasst uns verstehen, wie Geschwisterliebe und Errettung miteinander zusammenhängen. Wir wollen es tun, indem wir über das Wort Wahrheit noch ein Stück weit nachdenken. Wahrheit bedeutet, gerettet zu sein, aber gerettet sein bedeutet weitaus mehr als einfach nur, ich bin freigesprochen oder mich erwartet keine Strafe. Gerettet zu sein bedeutet darüber hinaus, dass Gott seinen Geist, den Heiligen Geist in den Menschen ausgießt. Jesus nennt den Geist sogar Geist der Wahrheit, wo wir hier im Vers lesen. Gott, der Wahrheit ist, er lebt im Gläubigen. Der Heilige Geist zieht in den gläubigen Menschen ein. Der Heilige Geist, er tröstet uns, wenn wir entmutigt sind. Der Heilige Geist, er stärkt uns, wenn wir geistlich schwach sind. Der Heilige Geist, er leitet uns, wenn wir planlos sind. Und der Heilige Geist lehrt uns auch, wenn wir unwissend sind. Wir haben vorhin in einem Lied gesungen, ja, dass Gottes Geist uns die Augen aufmacht, damit wir überhaupt das, was hier drin steht, verstehen können. Man muss kein Gelehrter oder Intellektueller sein, um die Bibel zu verstehen. Gottes Geist öffnet uns die Wahrheit. Der Heilige Geist ist es, der uns verändert. Gott verändert uns und verwandelt uns Stück für Stück in das Ebenbild seines Sohnes, Jesus Christus. Und jetzt kommen wir zur Geschwisterliebe. Ein Merkmal, das Gott uns verändert, ist eben die Geschwisterliebe, von der wir hier lesen. Die Geschwisterliebe kommt nicht einfach irgendwo her, weil wir uns dazu entschieden haben. Genauso wie wir nicht gerecht werden können, indem wir gerechte Dinge tun. Man ist gerecht, warum? Wenn wir gerecht gemacht worden sind. So ist auch Liebe nicht einfach etwas, was wir einfach aus heiterem Himmel anfangen auszuüben, sondern es gibt einen Ursprung für diese Liebe. Es gibt einen Ursprung, warum der Christ überhaupt so lieben kann, wie er liebt. Warum der Christ in der Welt unterschieden werden kann vom Nichtchristen. Und dieser Ursprung der wahren Liebe ist Gott. Ohne Gott gäbe es diese Liebe, von der Johannes spricht, in unserem Leben nicht. Und deshalb ist Geschwisterliebe ein Kennzeichen dafür, dass jemand wirklich ein Kind Gottes ist. Diese Geschwisterliebe, sie zeigt uns, wenn wir sie in unserem Leben beobachten, dass Gott wirklich wirksam ist, dass Gott etwas in uns tut, dass Gott in uns lebt und dass Gott uns gerettet hat. Wenn wir jetzt Geschwisterliebe beobachten, dann erzählt uns der Bibeltext nun, was wir mit diesem Wissen tun können, wohin dieses Wissen führt, welchen Zweck es hat. Und beobachtet mit mir weiter in Vers 19. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Die Praxis der Geschwisterliebe in unserem Leben ist eine ständige Erinnerung an unsere Errettung. Sobald wir unsere Geschwister lieben, führt dies direkt zu Gott. Zu Gott, bei dem wir unsere Herzen stillen können. Herzen bedeutet hier so viel wie Gewissen. Es geht um das Gewissen, das wir beruhigen können durch Geschwisterliebe. Und eine einfache Definition eines Theologen lautet wie folgt: Das Gewissen ist unsere innere, über uns selbst nachdenkende Urteilskraft. Das Gewissen ist unsere innere, über uns selbst nachdenkende Urteilskraft. Das Gewissen hat die Fähigkeit, Gottes Gericht anzurufen, Telefon zu gehen, anzurufen und uns anzuklagen, damit wir verurteilt werden. Und wenn unser Gewissen sich meldet, zum Beispiel bei schlechten Beziehungen zu Geschwistern, bei fehlender Liebe zu Glaubensgeschwistern, dann beeinflusst das auch unsere Beziehung zu Gott. Und das hat jeder Christ schon mal erfahren. Jeder, der schon mal Streit mit irgendjemandem in der Gemeinde, aus welchem Grund auch immer, hatte, erkennt diese innere Unruhe. Eine Unruhe, die uns sogar am Gebet hindert. Eine Unruhe, die uns Freude und Frieden nimmt. Oder jeder, der schon mal länger nicht in der Gemeinde war, ich hatte auch solche Phasen meiner Vergangenheit und irgendwie verliert man die Freude in der Gemeinde, wenn man da schon sehr lange einfach nicht mehr war. Man hat diese Freude nicht mehr. Man hat so eine Unruhe in sich, aber weiß gar nicht, wo sie herkommt. Und auf der anderen Seite, wenn wir Geschwisterliebe in unserem Leben haben, wenn wir uns ehrlich darum bemühen, Geschwistern Gutes zu tun, mit einer Liebe, wie wir sie in Vers 18 beobachtet haben, dann beruhigt es unser Gewissen. Unser Herz kommt vor Gott zur Stille. Und diese Stille unseres Herzens, sie kann noch ein weiteres Level erreichen. Und das wollen wir uns weiter in Vers 20 anschauen. Lese nochmal ab Vers 19. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Eine direkte Übersetzung von Vers 20 wäre auch, dass wann immer unser Herz uns verurteilt, wie sicher wir uns unserer Rettung auch sein mögen, Momente der Verurteilung werden in unserem Leben immer wieder kommen. Wir werden immer wieder an einem Punkt sein, wo wir die Not haben, uns wieder zu vergewissern, ob man wirklich gerettet ist, ob man wirklich ein Christ ist. Unser Herz, es wird immer wieder von Zeit zu Zeit unruhig sein. Die Bibel bereitet uns auch auf solche Zeiten vor, deswegen dürfen wir mit solchen Dingen rechnen und lernen, damit richtig umzugehen. Und wie wir mit solchen Zeiten umgehen, das sehen wir gleich. Unser Herz kann auch unruhig sein von Zeit zu Zeit, nicht nur, weil es uns immer richtig verurteilt. Unser Herz kann uns tatsächlich auch falsch verurteilen. Jeremia 17,9, dort heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Das Herz ist trügerisch und bösartig. Unser Herz kann uns sogar falsch verurteilen. Aber ob unser Herz uns nun falsch oder richtig verurteilt, ein verurteiltes Herz, aus welchem Grund auch immer, es untergräbt unsere Freude. Es macht uns schwach, es nimmt uns unseren Frieden, es nimmt uns unseren Lieben, unsere Liebe, es nimmt uns unseren Glauben. Ein verurteilendes Herz, es nimmt uns unsere Gewissheit der Errettung, wenn diese Verurteilung bleibt. Und in der Situation eines solchen verurteilenden Herzens schenkt uns Gott, schenkt uns der Bibeltext Trost. Wir lesen weiter in Vers 20. Dort heißt es, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Verurteilt uns unser Gewissen, sei es auch falsch, dann dürfen wir immer zum großen und allwissenden Gott kommen und unser Herz vor ihm stillen. Wir dürfen zu einem Gott kommen, der uns definitiv nicht falsch verurteilt. Wir dürfen wissen, dass Gott unser Herz durch und durch kennt. Wir sind für einige Kammern unseres Herzens ziemlich blind. Aber Gott, er kann durch alles hindurchsehen. Gott kann in die tiefste Ecken unserer Herzen blicken. Und im Umgang mit einem schlechten Gewissen, wenn unser Herz uns verurteilt, dann gibt es zwei Extreme, in die wir reinfallen können. Erstens, wir können viel zu leichtfertig mit unserem Gewissen umgehen. Wir ignorieren es einfach, so weit, dass unser Gewissen abstumpft und sich vielleicht gar nicht mehr meldet. Auf der anderen Seite, das andere Extreme ist, dass wir viel zu stark auf das Gewissen reagieren und falsch reagieren, dass wir mit uns selbst viel zu stark ins Gericht gehen, mit uns ins Gericht gehen mit Dingen, die wir als Sünde sehen, aber die eigentlich gar keine Sünde vielleicht sogar sind. In diesem Extrema gibt es die Gefahr, falsch mit Sünde umzugehen. Statt mit Buße zu Gott zu kommen, statt Hilfe beim Herrn zu suchen und mit Gottes Hilfe gegen Sünde zu kämpfen, legen uns irgendwelche Gesetze auf, Verbote, Gebote und vergessen komplett Gottes Gnade. Wir vergessen das Evangelium. In beiden Extremen, ob wir zu leichtfertig sind, ob unser Herz uns vielleicht auch gar nicht verurteilt oder auch wenn unser Herz uns permanent verurteilt, in beiden Situationen dürfen wir zu Gott kommen. Wir dürfen zu Gott kommen und wissen, dass er unser Herz ganz genau kennt. Er weiß, wo wir uns nicht verurteilen. Er weiß, wo wir uns verurteilen. Und wir dürfen offen zu Gott kommen. Offen zu Gott kommen und darauf hören, was er über unser Leben zu sagen hat. Was er in der Bibel sagt, was er uns im Gebet offenbart, was er in der Predigt sagt, was er in Gesprächen mit Geschwistern offenbart. Wir müssen offen sein, wenn Gottes Wort uns in der Bibel berührt. Offen sein, wenn Gottes Wort uns in der Predigt überführt. In Geschwistern und so weiter. Und wir dürfen wissen, dass Gott alles weiß. Gott kann uns wirklich die tiefsten Motive unseres Herzens offenlegen. Er kann uns alle unsere Zuneigungen offenbaren. Wir müssen dafür beten und darum kämpfen. Und vergiss auch währenddessen nicht das Evangelium. Manchmal sind wir so sehr mit eigenen Verboten und Geboten beschäftigt, dass wir vergessen, dass Gott uns unsere Sünden wirklich vergeben hat. Dass Gott uns unsere Sünden nicht mehr hochholt, wenn er sie vergeben hat, uns nicht mehr daran erinnert, sie uns nicht mehr zu einem späteren Zeitpunkt wieder vorwirft. Gott, er vergibt uns tatsächlich. Gott spricht uns als seine Kinder frei. Und um den Bogen wieder zurück zur Geschwisterliebe zu machen. Geschwisterliebe in unserem Leben, sie wird uns immer wieder an das Evangelium erinnern. Sie wird uns immer wieder daran erinnern, dass wir gerettet sind. Wenn wir Geschwister lieben und sehen, dass Gott lebendig ist in uns und in anderen, dann erinnert es uns an Gott, an unsere Errettung und wird ein heilsames Mittel sein gegen ein verurteilendes Herz. Deswegen liebe deine Geschwister, sei darin aktiv und sei dir deiner Rettung bewusst. Das erste Geschenk war ein ziemlicher Brocken. Das Gute ist, es hat uns jetzt für den weiteren Text vorbereitet und wir können jetzt deutlich geschmeidiger durchgehen. Der zweite Segen, der mit wahrer Geschwisterliebe einhergeht, lautet: Geschwisterliebe schenkt Gewissheit der Gebetserhörung. Geschwisterliebe schenkt Gewissheit der Gebetserhörung. Und dafür wollen wir weiter in den Versen 21 und 22 lesen. Dort heißt es: Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Wir erfahren in Vers 21 das, was wir bereits schon besprochen haben. Wir lesen dort: Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Schenkt uns Gott ein gutes Gewissen, haben wir ein gutes Gewissen, dass unser Herz uns nicht verurteilt, das bedeutet das, dann können wir mit Freimütigkeit zu Gott kommen. Wir können mit Freimütigkeit zu Gott kommen. Und die Freimütigkeit, die hier gemeint ist, ist die Freimütigkeit von einem geliebten Sohn, der zu seinem Vater geht und frei heraus mit ihm reden kann. Es geht hier nicht um einen verurteilten Menschen, der zu Recht vor dem Gericht steht und der Angst hat, auch nur ein Wort zu sagen zum Richter, weil er weiß, egal was ich sage, es könnte noch mehr Strafe hinzufügen. Es geht um Kinder Gottes, die frei zu Gott kommen können, die Zugang zu Gott haben, mit einem guten Gewissen vor Gott stehen, einem Herzen, das sie nicht verurteilt. Und um es klarzustellen, mit einem nicht verurteilenden Herzen ist nicht ein perfekter, vollkommener Mensch gemeint. Keiner ist hier vollkommen und perfekt. Heute haftet uns Sünde an wie Staub an den Schuhen. Tagtäglich kämpfen wir mit Sünde und unser Gewissen wird uns ständig verurteilen. Wir haben gerade eben im Vers gesehen, und wann immer uns unser Herz verurteilt, das gehört zu unserem Tag dazu. Aber dennoch dürfen wir auch heute schon freimütig zu Gott kommen. Und das durch Glauben. Glauben wir an Jesus, glauben wir an sein reinigendes Blut, tun wir Buße, wodurch sein Blut für unser Leben wirksam wird, dann gibt es auch heute für uns Freimütigkeit. Und daran erinnert uns der Text, dass wir Freimütigkeit vor Gott haben, dass wir mutig vor Gott treten dürfen und ihn bitten dürfen. Und damit kommen wir auch schon zu Vers 22. Vers 22 zeigt uns ja, was bringt uns diese Freimütigkeit? Was können wir jetzt genau damit erreichen? Beobachtet in Vers 21, worum es hier geht. Johannes, er schreibt: Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm. Und beobachtet den eigentlichen Segen, um den es hier geht. Wir lesen: Was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm. Bitten kann jeder Mensch. Jeder Mensch kann zu Gott kommen und alles Mögliche zu Gott sagen. Aber der Segen der Kinder Gottes liegt im Empfangen. Bitten kann jeder, aber empfangen ist ein Segen, das die Kinder Gottes haben. Und das ist das zweite Geschenk, das mit Geschwisterliebe einhergeht. Lieben wir unsere Geschwister, dann folgt daraus im Endeffekt, dass unsere Gebete einen Weg in den Himmel finden. Aber wie kann das jetzt wieder miteinander zusammenhängen? Das hört sich ebenfalls wieder danach an, dass ich etwas tun muss, damit Gott meine Gebete erhört. Aber darum geht es hier nicht. Der Vers lehrt nicht, dass du ein Werk vollbringen musst, um etwas zu bekommen. Worum geht es stattdessen? Johannes schreibt, und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Vers 22 spricht genauso wie der ganze Abschnitt bisher über einen Menschen, der aus der Wahrheit ist, über einen Menschen, der von Gott neu gemacht ist, über einen Menschen, der durch den Heiligen Geist befähigt wird, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Das gehorsame Leben, um das es hier geht, die Gebote halten wohlgefällig, das ist nicht die Ursache dafür, dass Gott unsere Gebete hört. Das gehorsame Leben ist ein Beweis dafür, dass ein Mensch wirklich ein Kind Gottes ist. Ein gehorsames Kind, das kennt seinen Vater. Ein gehorsames Kind, das weiß ganz genau, was der Vater will, was der Vater mag, was er nicht mag. Ein gehorsames Kind weiß ganz genau, das darf ich meinen Vater fragen und er wird es mir erlauben. Später im ersten Johannesbrief lesen wir, da schreibt Johannes, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Wenn wir Gottes Willen kennen, dann wissen wir ganz genau, was Gott erhören wird. Und Gottes Willen erfahren wir, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir beten, wenn wir geistliche Gemeinschaft mit Geschwistern haben, Austausch haben. Auf verschiedenen Wegen öffnet Gott seinen Kindern seinen Willen und wir dürfen wissen, worum wir bitten dürfen und was Gott erhören wird. Und um wieder den Bogen zurück zur Geschwisterliebe zu finden. Geschwisterliebe ist ein wesentlicher Teil eines gehorsamen Lebens, eines Gott wohlgefälligen Lebens. So ein Leben ist gekennzeichnet durch Geschwisterliebe. Und sind wir Kinder Gottes und sind wir wirklich darum bestrebt, Gott wohlgefällig zu leben, sind wir wirklich darum bestrebt, unsere Geschwister zu lieben, dann dürfen wir uns der Gebetserhörung sicher sein. Leben wir mit einem Herzen, das voll und ganz Gott zugeneigt ist, dann wird Gott alle Wege ebnen und Gott wird immer ein Mittel finden, um uns irgendwie zu erfreuen und unser Gebet zu erhören. Deswegen auch hier wieder die Anwendung. Auch hier wieder die Anwendung, liebe deine Geschwister. Werde aktiv darin und sei dir deiner Gebetserhörungen bewusst. Und wir kommen nun zum dritten Geschenk. Neben der Heilsgewissheit im ersten Punkt, neben dem erhörten Gebet, gibt es noch ein drittes Geschenk für Kinder Gottes. Und das ist das Geschenk der Gemeinschaft mit Gott. Die Gewissheit der Gemeinschaft mit Gott. Und lesen wir dafür die Verse 23 und 24 und machen Beobachtung. Wir lesen da dort, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. In Vers 22 haben wir eben von einem Gott wohlgefälligen, einem Gott gehorsamen Leben gehört. Und in Vers 23 jetzt wird dieses Leben von Gott definiert. Und beobachtet zunächst, dass es um ein Gebot geht. Ja, es geht um, das ist sein Gebot Einzahl. Es geht um ein einzelnes Gebot, welches aus zwei Teilen besteht. Und diese zwei Teile sind erstens Glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und eine andere Farbe und einander lieben. Das ist das Gebot. An Jesus Christus glauben und einander lieben. Was heißt es, an den Namen seines Sohnes Jesus Christus zu glauben? Das heißt, anzuerkennen, wer Jesus ist, seinem Namen nach. Jesus als den anzuerkennen, der er ist. Wer ist Jesus? Wir lernen hier drei Dinge über Jesus Christus. Erstens lernen wir, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jesus ist der Sohn Gottes. Zweitens lernen wir, dass Jesus der Retter der Welt ist. Jesus bedeutet, übersetzt aus dem Hebräischen, Gott rettet. Auch hier sehen wir wieder, Jesus ist Gott. Und das Dritte, das wir über Jesus lernen, ist, Jesus ist der Christus oder auch Messias, was aus dem Hebräischen übersetzt heißt, Gesalbter, so wie wenn man einen König salbt. Jesus ist der eine, er ist der Gesalbte, er ist der eine verheißene König, Retter und Herrscher, der die Welt erlösen soll. Das ist ein Kurzprofil über Jesus. Zum ersten Gebot, zum ersten Teil des Gebots an Jesus zu glauben. Und das zweite Teil des Gebots ist, einander zu lieben. Den zweiten Teil des Gebots haben wir schon ausführlich besprochen. Wir haben uns schon die Definition dieser aufopfernden Liebe behandelt. Bemerkenswert für uns hier zu beobachten und zu verstehen ist, dass Gott Glauben und Liebe miteinander verbindet, dass Gott diese Dinge nicht trennt. Wir lernen im Text, dass Glauben und Geschwisterliebe zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Unser Fehler in unserem praktischen Glaubensleben ist häufig, dass wir diese Dinge voneinander trennen. Wir trennen diese Dinge und uns fehlt Segen am Ende des Tages. Warum? Weil wir nur 50% des Segens sozusagen ernten, weil wir uns auf die eine oder andere Sache konzentrieren. Einige von uns sind so sehr ins persönliche Glaubensleben vertieft, sie beten nur alleine, sie lesen nur alleine, sie machen alles nur alleine und vergessen dabei ihre Geschwister zu lieben. Und wie gesagt, sie verpassen 50% des Segens. Also ist jetzt nur ungefähr, nicht genau. Und auf der anderen Seite gibt es dann Menschen, die sich so sehr auf Liebe konzentrieren, die so sehr darauf konzentriert sind, einfach praktisch Menschen zu helfen, dass sie so geschäftig sind, so viel arbeiten, dass sie gar keine Zeit mehr haben, persönliche Zeit mit dem Herrn zu verbringen, zu beten, die Bibel zu lesen, zu studieren. Sie vernachlässigen es, weil sie nur am Lieben, Lieben, Lieben sind. Der Glaube an Jesus und Geschwisterliebe sind allerdings eine Münze, eine Medaille. Beide kennzeichnen gleichermaßen das Leben eines Christen. Und beide Dinge müssen in Balance sein. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie sieht diese Balance in meinem Leben aus? Wie soll ich diese Dinge balancieren, um ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen? Nun, du wirst entdecken, im Johannesbrief geht es immer wieder um Balancen, es gibt keine Antwort darauf. Der Text lehrt uns nicht, tu dies, tu jenes, um diese Mitte, diese goldene Mitte zu finden. Warum? Weil es für jeden von uns unterschiedliche Antworten gibt. Gott hat für jeden andere Aufgaben und die Frage der Balance wird sich in deinem Leben immer wieder stellen. Immer wieder aufs Neue wirst du in neuen Situationen sein, in denen du dich fragst, okay, was mache ich jetzt? Du bist fertig mit der Schule, ja, was mache ich jetzt? Du gehst vielleicht studieren, machst eine Ausbildung, irgendwann arbeitest du, irgendwann Frau, Kinder, Kind 1, 2. Du fragst dich immer wieder, wie kriege ich jetzt mein Leben in Balance? Weil all diese Dinge gewisse Räume in deinem Leben einnehmen. Und eine praktische Möglichkeit, eine Mitte zu finden zwischen Glaubensleben und Geschwisterliebe, ist es, vom Rand sich ranzutasten, um diese Mitte zu finden. Damit meine ich, dass du dir Ziele setzt für beide Dinge. Zum Beispiel, du sagst, ich will x Kapitel am Tag lesen. Und auf der anderen Seite sagst du dann, ich möchte x Mal Geschwister diese Woche lieben. Du setzt dir ganz konkrete Ziele, die du regelmäßig erhöhst. Ja, du fängst vielleicht mit einem Kapitel an, liest du zwei Kapitel. Du sagst vielleicht, okay, ich kümmere mich einmal die Woche um Geschwister. Es kann schon sein, dass du dich einfach erkundigst, wie geht's dir? Du sagst, okay, ich schreibe diese Woche zweimal. Erhöhst es immer weiter und irgendwann findest du so eine Grenze, eine Mitte. Und über verschiedenste Lebenssituationen hinweg, über die Zeit, wirst du für dich herausfinden, ja, wo will Gott mich eigentlich haben? Wo ist die Balance in meinem Leben? Und Ergebnis dieser Balancesuche unter Berücksichtigung der Geschwisterliebe ist der dritte Segen, der folgt, und zwar die Gewissheit der Gemeinschaft mit Gott. lesen dafür noch Vers 24 weiter. Dort heißt es: Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Führen wir ein Leben, bestrebt darum, die Balance zu finden, bestrebt darum, das zu tun, was dem Vater wohlgefällig ist. Das ist gemeint mit, wer seine Gebote hält, ein bestrebtes Leben zu führen, Geschwister zu lieben, den Glauben zu leben. Dann ernten wir Gemeinschaft mit Gott. Dann bleiben wir in Gott und Gott in uns. Und der Text lehrt einerseits die Gemeinschaft im Hier und Jetzt. Ja, es heißt ja im Text, wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm. Es ist Präsens, es geht ums Hier und Jetzt. Aber der Text lehrt uns auch noch eine zweite Art der Gemeinschaft, und dies ist eine Gemeinschaft in der Ewigkeit. Wenn wir noch den zweiten Teil von Vers 24 uns anschauen, dort heißt es: Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Gott, er bleibt, nicht nur im Hier und Jetzt, sondern es geht um die Ewigkeit. Wir dürfen von einer bleibenden Gemeinschaft mit Gott wissen. Und woran können wir das wissen? Woran erkennen wir diese bleibende Gemeinschaft? An dem Geist, den er uns gegeben hat. Und der beste Kommentar zur Bibel ist immer die Bibel selbst. Wir haben den Vers sogar vorhin gesungen in einem Lied, ist mir aufgefallen. Epheser 1, 13, 14, ich lese es vor. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ein sehr langer und vielleicht etwas komplizierter Satz, aber achtet auf drei Dinge. Wir werden gläubig. Die Folge ist, Gott schenkt uns den Geist, haben wir vorhin besprochen. Und er schenkt ihn uns nicht nur, sondern wir werden versiegelt mit dem Geist. Wir sehen heutzutage selten noch Siegel. In einigen Ländern gibt es noch Siegel. Ich glaube, es war Japan, wo da so jeder so seinen Siegelstempel hat. Quasi eine Unterschrift. Sie unterschreiben nicht, sie stempeln. Und genauso sind auch wir gestempelt. Ein Stempel, der Sicherheit gibt. Ein Stempel, der Echtheit garantiert. Ein Stempel, der Eigentum verkündet, ja, Eigentum, und ein Stempel, der Autorität hat. Diese ewige Gemeinschaft mit Gott wird uns bestätigt durch den Heiligen Geist. Er ist wie eine Vorauszahlung, ja, wie das heißt, Unterpfand unseres Erbes. Das ist genauso wie so eine Pfand. Ja, okay, egal. Schlechtes Beispiel. Genau, wenn ich in der Bibliothek zum Beispiel irgendwie so ein Schließfach haben will, muss ich immer irgendwas abgeben, damit, wenn ich wiederkomme, ich will ja meinen Ausweis, das ist meist, wieder zurückhaben. Und Gott ergibt uns so ein Pfand, so ein Versprechen, so ein Stempel. Wir dürfen wissen, dass wir wirklich errettet sind. Er ist die Garantie, der Geist, dass wir ewig Gemeinschaft mit Gott haben. Und um wieder diesen Kreis zurückzufinden zur Geschwisterliebe: Wir haben gelernt, dass aus der Errettung folgt, dass der Heilige Geist einzieht. Gott verändert uns, Gott befähigt uns, und diese Veränderung wird sichtbar durch Geschwisterliebe. Eine Geschwisterliebe, die uns wiederum daran erinnert, dass wir gerettet sind, dass Gott in uns lebt. Und dass Gott in uns lebt, versichert uns durch den Heiligen Geist, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott haben in der Ewigkeit. Dass wir nicht ins Verderben eingehen werden, sondern diese Gewissheit haben dürfen: Ich bin Gottes Kind und ich werde immer bei ihm sein. Und deswegen, damit du immer wieder an diese Wahrheit erinnert wirst, zum dritten Mal für heute: Liebe deine Geschwister. Sei darin aktiv. Übe praktisch Liebe an deinen Geschwistern. Und sei dir deiner Gemeinschaft mit Gott gewiss. Zum Ende will ich nochmal erinnern, was wir heute uns angeschaut haben. Wir haben zunächst einmal gelernt, wie wahre Liebe aussieht, wie wahre Liebe aussieht, mit der die Geschenke, die wir uns in Punkt 2 angeschaut haben, einhergehen. Diese Geschenke gehen mit der wahren Liebe einher, die Gott uns schenkt. Und diese Liebe, die Gott uns schenkt, sie schenkt uns Gewissheit der Errettung, Gewissheit der Gebetserhörung und Gewissheit der Gemeinschaft mit Gott. Ich bitte euch noch aufzustehen und ich bete zum Abschluss. Herr, ich danke dir für dein Wort, das, wenn man es studiert, doch so einfach und klar und deutlich ist. So oft geht es uns geistlich schlecht und wir fragen uns, woran es liegt. Und dabei hast du so einfache Gnadenmittel gegeben, so einfache Wege geschenkt, wie wir doch wieder Freude und Sicherheit gewinnen können, Herr. Ich bitte dich, dass wir einfach lieben unsere Geschwister, dass wir wirklich bemüht darum sind, uns aufzuopfern für sie, sei es Zeit, sei es Kraft, sei es Gesundheit, sei es finanzielle Mittel, sei es emotionale Energie, sei es unser eigenes Leben. Ich bitte dich, dass wir wirklich aufopfernd lieben. Ich danke dir für das Vorbild, das du uns dadurch darin gegeben hast, in Jesus Christus, dass du deinen einzigen eingeborenen Sohn gegeben hast, damit er für unsere Sünden stirbt und aufersteht und uns diese Hoffnung verkündigt des Lebens. Ich danke dir, dass wir uns so freuen dürfen in dir, dass du uns diese Freude gibst und geben willst. Du willst uns nicht im Dunkeln lassen, sondern du willst uns Licht geben. Und ich bitte dich, dass wir wirklich dieses Mittel der Geschwisterliebe gebrauchen, um einfach dieses Licht im Leben zu haben, es nicht zu vergessen, immer wieder daran erinnert zu werden, dass du in uns lebst, in den Geschwistern, um wirklich immer diese Gewissheit zu haben und starke Christen zu sein, die in dieser Welt zurechtkommen. Bitte segne jeden Einzelnen von uns und hilf uns, nicht unverändert aus dieser Predigt zu gehen. Amen.